Hey, hey, herzlich willkommen zu unserem Podcast Töne und Temperamente, das wohltherapierte Klavier. Dem Podcast mit Impulsen für klassische Musik, Lebenswege, Emotionen und Wahrnehmungen. Mit viel Klaviermusik begeben wir uns auf eine anregende und abwechslungsreiche Reise. Vorbei an menschlichem, humorvollem und ernstem. Wir bieten ein buntes Kaleidoskop rund um den Dreiklang Musik, Psychologie und Philosophie. Und in den Shownotes verlinken wir passend zu jeder Folge einen Buchtipp sowie einen CD-Tipp. Jetzt wünschen wir viel Freude und Inspiration. Audio ab! In einem Brief an seinen todkranken Vater schrieb der 31-jährige Mozart im April 1787: Ich lege mich nie zu Bett, ohne zu bedenken, dass ich vielleicht, so jung ich auch bin, am anderen Tag nicht mehr sein werde. Der Tod, sinniert Mozart, sei der wahre Endzweck unseres Lebens, der wahre beste Freund des Menschen, der Schlüssel zu unserer wahren Glückseligkeit. Das waren nicht einfach beruhigende Worte, die Mozart fand, um dem sterbenden Vater Trost zu schaffen. Nein, schon früh gab es in Mozarts Musik so eine Art Mischung aus Verzicht und Lebensmut, eine Art heitere Melancholie. Im Sommer 1788 nahm er sich eine Fuge für zwei Klaviere wieder vor, die er 5 Jahre zuvor im Zuge seiner intensiven Beschäftigung mit Johann Sebastian Bach geschrieben hatte. Ja, und nun setzte er sie für Streicher. Er stellte der Fuge ein neues, herrliches Adagio voran. 4,5 Minuten der wehmütigsten, tiefgründigsten und harmonisch gewagtesten Musik aus Mozarts Feder überhaupt. Und dieses Adagio kann als wichtiges Vorbild für sein Requiem gelten. Dessen Kyrie ist ähnlich. Hier begegnet der Zuhörende der eigentümlichen Mischung von drohender Erhabenheit und tiefem Trost. Mozart hatte nicht die Absicht, ein Requiem für sich selbst zu schreiben. Doch als Krankheit, Erschöpfung und schließlich das erneute verheerende Auftreten seines Gelenkrheumatismus im Herbst 1791 ihn wieder niederwarf, wurde es ein Requiem für ihn. Und er wusste es. Den Kompositionsauftrag zum Requiem erwarb Mozart durch den zur Legende gewordenen Grauen Boten im Frühjahr 1791. Hinter diesem verbirgt sich wahrscheinlich Anton Leutgeb, ein Verwalter des Grafen von Walsegg-Stuppach. Dieser war ein großer Musikliebhaber und es gehörte zu seinen Gewohnheiten, fremde Werke zu bestellen und diese als seine eigenen auszugeben. Am 14. Februar 1791 war seine junge Frau gestorben und ihr zum Gedenken wollte er ein Requiem aufführen lassen. Und so kam es dazu, dass Mozart den Auftrag erhielt. Mozart begann zwar im Juli mit der Arbeit, er schrieb vermutlich die Einleitung und das Kyrie, arbeitete gleichzeitig aber auch an der Zauberflöte, reiste danach im August nach Prag, um dort La Clemenza di Tito aufzuführen, kehrte im September nach Wien zurück, wo bereits die Uraufführung der Zauberflöte auf ihn wartete. Und Anfang Oktober beendete Mozart erst noch sein Klarinettenkonzert und die kleine Freimaurerkantate, bevor er dann das Requiem, ermahnt durch ein erneutes Auftreten des Boten, in Angriff nahm. Mozart starb am 5. Dezember, ohne das Werk vollendet zu haben. Es ist offenbar, dass Mozart das Requiem rechtzeitig zum ersten Todestag der Gräfin von Walsegg-Stuppach vollenden wollte. Doch es kam anders. Am 20. November, als er endgültig bettlägerig wurde, lag die Komposition etwa zur Hälfte voll instrumentiert bzw. als Skizze vor. Mozarts Freund und zeitweiliger Assistent, der Komponist Franz Xaver Süßmeier, stellt das Auftragswerk fertig. Vermutlich werden wir nie genau erfahren, unter welchen Umständen das vonstatten ging, ob und wie ausführlich Mozart Angaben über Form und Inhalt der letzten Sätze gemacht hat. Zweifel an der Qualität der Ergänzungsarbeit Süßmeiers wurden bereits um 1800 laut und sind seitdem nicht weniger geworden. In dieser Hinsicht könnte Mozarts Requiem vielleicht als eine der eindrucksvollsten romantischen Ruinen verstanden werden. Ein besonderes Jahr in vielerlei Hinsicht. Ein Jahr der Freiheit und der Menschenrechte. In Washington werden die Bill of Rights in Kraft gesetzt, Rede, Presse und Religionsfreiheit garantierend. Und in Frankreich wird eine Verfassung geschaffen, die zum Vorbild aller bürgerlichen Verfassungen im 19. Jahrhundert wird. Ja, und in Wien hat das Genie Wolfgang Amadeus Mozart vielleicht das größte Jahr seines Lebens, an dessen Ende er stirbt. Mozart erschuf, wo andere vielleicht ein ganzes Leben dafür brauchen, zum Beispiel zwei Opern, die Zauberflöte und La Clemenza di Tito, auf Deutsch die Milde des Titus, und natürlich sein letztes Werk, das Requiem. Mozart das ganze Jahr kränkelnd muss wie ein Gehetzter gearbeitet haben, oder besser gesagt, er müsste, denn niemand sah ihn tatsächlich gehetzt. Er spielte Billard. Hätte es damals so etwas gegeben wie eine Billard-Weltmeisterschaft, Mozart wäre gewiss Titelanwärter gewesen. Er war freundlich zu jedermann, hatte Zeit für Konstanze, seine Frau, und wenn sie in Baden zur Kur weilte, schrieb er ihr täglich mindestens ein oder zwei, manchmal sogar drei Briefe. Er fuhr alle 14 Tage nach Baden, um Konstanze bei ihrem Kuraufenthalt dort zu besuchen. Und er fand auch Zeit, seinen 7 Jahre alten Sohn, Karl Thomas, um dessen Ausbildung er sich sehr viel Sorgen machte, im Internat zu besuchen. Das ganze Jahr 1791 hindurch schuf Mozart Abschiedswerke, eines nach dem anderen. Der Abschiedscharakter ist nichts Hineininterpretiertes. Er ist den Werken immanent. Das wird zumindest von Musikern, Musikwissenschaftlern und Kennern immer wieder diagnostiziert. Dennoch werden wir nie wissen, wie es für Mozart selbst war. War es ihm bewusst, dass er Abschiedswerke schrieb? Unfassbar ist jedenfalls, was er mit seiner Oper La Clemenza di Tito, kurz Titus, schuf und vor allem in welchem Tempo er sie komponierte. Die Oper sollte als Anlass der Krönung von Kaiser Leopold II. Zum König von Böhmen in Prag uraufgeführt werden. Deshalb das Sujet des römlichen Kaisers Titus, der seinen potenziellen Mördern in Milde und Güte verzeiht. Der österreichische Kaiser also als Titus. Die Krönung fand am 6. September statt, aber der Direktor der Pariser Oper war bis zum 18. August in Italien, um dort nach einem vielleicht besseren Komponisten Ausschau zu halten. Frühestens am 19. August also konnte Mozart den Zuschlag erhalten haben, nach einem sich monatelang hinziehenden Hickhack um die Frage, wer denn nun da würdig sei, die Krönungsoper komponieren zu dürfen. Es ist ein Wunder, dass man sich für Mozart entschied. Vom 19. August bis zum 6. September, das sind 18 Tage. 18 Tage für eine Krönungsoper. Um mit der schnellstmöglichen Postkutsche, also einem Vierspänner, dessen Pferde zwischen Wien und Prag 21 Mal ausgetauscht wurden, also um mit diesem schnellsten Gefährt in die böhmische Hauptstadt zu gelangen, brauchten die Mozarts 3 Tage. Es wird überliefert, dass Mozart im holprigen Gefährt komponierte und die fertigen Notenblätter der neben ihm sitzenden Konstanze zuschob und die versuchte, diese dann zu ordnen. In Prag blieben dann noch 15 Tage. 3-mal mussten die Mozarts in der wegen der Kaiserkrönung völlig überfüllten Stadt umziehen. Auch dafür ging Zeit verloren und natürlich musste Mozart auch noch bei den Proben helfen und nach den Wünschen der Sänger und Sängerinnen Passagen umschreiben, wie es damals eben üblich war. Und natürlich musste er, wie überall, Billard spielen. Er tat das täglich in verschiedenen Kaffeehäusern der Stadt und seine Mitspieler beobachteten, dass er vor sich hin sang, mehrmals, während die anderen spielten, ein Buch aus der Tasche zog, flüchtig Blicke hineinwarf, sich Notizen machte und dann wieder weiter Billard spielte. Auch beim Billardspielen also arbeitete er weiter am Titus. Aber groß war die Überraschung, als er eines Abends, also er war wieder beim Billard, er auch noch ein schönes Quintett aus der Zauberflöte zwischen Tamino, Papageno und den 3 Damen auf dem Klavier vorspielte. Es ist wirklich unfassbar. Er schreibt eine Oper in 18 Tagen und dann hat er auch noch Zeit für die Zauberflöte und alles macht er gleichzeitig. Titus, Billard, Zauberflöte und schließlich auch noch für 2 bis 3 Tage krank sein. Ja, krank war er 1791 sowieso. Der Titus wurde ein Riesenerfolg. Endlich fand Mozart auch bei Hof die Anerkennung, die er sich schon lange gewünscht hatte. Kaum war er wieder in Wien, mussten verschiedene Tanzmusiken für die Bälle des Hofes geschrieben werden, sowie die Zauberflöte und das Requiem und. Er komponierte das wunderbare Klarinettenkonzert für seinen Freund Stadler und dann auch noch eine Fantasie für Orgelwalze. Man fragt sich, warum beschäftigt er sich nun auch noch damit? Doch die mechanische Orgelwalze war neu erfunden worden. Sie war das technologisch am weitesten fortgeschrittene Instrument ihrer Zeit und Mozart interessierte das Instrument. Er wollte es ausprobieren. Versteht sich, er hätte, lebte er heute noch, gewiss elektronische Musik ausprobiert. Aber sein Ausprobieren geriet gleich zum Meisterwerk, wie alles in diesem Jahr. Nach dem Jenseits deutet meist, was Mozart in den letzten Monaten seines Lebens komponiert hat. Darunter gleich 2 Werke für seine Freunde, die Freimaurer. Nämlich die Zauberflöte und eine Kantate zur Einweihung der Wiener Freimaurerloge. Die Freimaurer vertraten die Ideale der Französischen Revolution. Deshalb waren sie bei Hof in Ungnade gefallen. Der Adel, eben noch begeisterter Förderer der Freimaurer, trat beflissen aus den Logen aus. In einem solchen Moment komponierte Wolfgang Amadeus Mozart 2 Freimaurerwerke. Ja, jeder sollte wissen, dass dies auch seine Ideale waren. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Mozart als Widerständler? Es war ihm egal, ob er aneckte oder nicht. Eine Schülerin Mozarts berichtete, er unterrichtete auch noch, also diese Schülerin Mozarts berichtete, dass auf Mozarts Notenpult stets nebeneinander die Notenblätter der verschiedenen Werke lagen und dass Mozart stets von Blatt zu Blatt geeilt sei. Ein paar Takte Requiem, dann wieder ein paar Takte Zauberflöte und danach einige Takte Klarinettenkonzert oder Orgelwalzenfantasie? Naja, und dann auf jeden Fall wieder Requiem. Wer sich mit Mozarts letztem Lebensjahr befasst, fällt von einem Staunen ins andere. Wahrhaftig, nicht sein Requiem ist das letzte Werk. Letztes Werk ist das ganze Jahr 1791 und alles, was darin entstanden ist. Man bedenke, auch all dies tat ein kränkelndes Kind. Nannerl, seine Schwester, soll nämlich einmal gesagt haben, dies ist der Hauptzug seines Charakters. Solange die Musik dauert, war er ganz Musik. Sobald sie geendet, sah man wieder das Kind. Auch Constanze ist wichtig für Mozarts Riesenleistung in seinem letzten Jahr. Und wer über die beiden und ihre Liebe mehr erfahren will, lese ihre Briefwechsel. Einen der schönsten Liebesbriefwechsel der Weltliteratur. Es ist alles drin, was zu einer Ehe gehört. Liebe und Zärtlichkeit, Arbeit und Sorge, ein tiefes Verständnis zu und von Mozarts Werk und Wortspiele, wie viele Musiker sie übrigens lieben, Spaß, Humor, Neckerei und Sexualität. Natürlich auch Mozarts Freude an Analität und an Kraftausdrücken. Constanze lebte so bewusst in Mozarts Werken, dass sie war eine geschulte Sängerin, nicht nur seine Opernarien, sondern ganze Streichquintette mit der Stimme nachsingen konnte. Und Constanze war von tiefer, aufrichtiger Emotionalität. Als Mozart von dem seit Herbst 1791 in Wien umhergehenden Fieselfieber infiziert wurde, auf dem Sterbebett lag, soll sie sich zu ihm ins Bett gelegt haben, in der bewussten Absicht, sich anzustecken, damit sie mit ihm sterben könne. Wäre sie nicht die starke, bewundernde und liebenswerte Persönlichkeit gewesen, die sie in der Tat war, sie hätte es nicht geschafft, ihren Wolfgang nach seinem Tod inmitten einer noch weitgehend verständnislosen Welt, ihn zum europaweiten Star empor zu managen. Sie verhandelte mit Fürsten und Königen, Verlegern und Impresarios als Gleichgestellte und überblickte jedes Detail der Verhandlungsgegenstände. Hätte Mozart ihr schon zu seinen Lebzeiten das, was man heute Musikmanagement nennt, überlassen, die beiden hätten wie die Fürsten leben können. 1794 heiratet Constanze den dänischen Gesandten in Wien. Sie war eine respektierte Chefin für viele Botschaftsangestellte und eine große Dame der Wiener Gesellschaft. Ungeklärt bleibt die Frage des Grabes. Es muss kein Massen- oder Armengrab gewesen sein. Es war einfach ein ungezeichnetes und anonymes, wie es in diesem Winter, in dem so viel gestorben wurde, in Wien nichts Ungewöhnliches war. Mozart stirbt in Frieden, zwar mit Gott, aber nicht mit der Institution Kirche, die gewöhnlich mit einem Tonkünstler den Begriff eines Verschwenders oder Wüstlings verbindet. Auch Mozarts in seinen letzten Lebensmonaten immer deutlicher gewordene Solidarisierung mit den Freimaurern war nicht gerade eine Empfehlung. Wer durch einen derart belasteten Ruf nicht sein christliches Begräbnis aufs Spiel setzen wollte, schreibt der Musikwissenschaftler Max Becker, musste zumindest, wenn er sein Ende nahen fühlte, für seinen sündenhaften Lebenswandel Abbitte leisten. Doch das tat Mozart nicht. Es war ihm wichtiger, das, was er noch zu sagen hatte, der Requiem-Partitur und nicht seinem Priester anzuvertrauen. Und die Geistlichen weigerten sich schließlich, zur letzten Ölung zu kommen, weil der Kranke sie nicht selbst rufen ließ. Weiter nimmt der Musikwissenschaftler Max Becker an, dass Constanze gefürchtet hat, die Kirche könnte Mozart womöglich einen angemessenen oder gar überhaupt jeden Grabstein verweigern. Wäre dies aber geschehen, es hätte zu einem Skandal geführt, der Mozarts Ruf bleibend geschädigt hätte. Sie ging deshalb, wie sie das auch sonst gerne tat, den Weg des geringsten Widerstands und zog es vor, gar nicht erst, um ein Grabdenkmal nachzusuchen. Schließlich musste sie an die Zukunft ihrer Söhne, an Notenverkäufe und Benefizkonzerte denken und der Skandal eines unchristlichen Begräbnisses hätte sie ruiniert. Vielleicht hat Constanze, praktisch wie sie gewesen ist, sich gesagt, ich weiß ja doch, wo er liegt. Und was den Grabstein betrifft, so werde ich ihm durch das, was ich tun werde, um ihm in ganz Europa Ruhm zu verschaffen, einen viel bleibenderen setzen. Das war eine Folge von Töne und Temperamente, das wohltherapierte Klavier. Dem Podcast mit Impulsen für klassische Musik, Lebenswege, Emotionen und Wahrnehmungen. Wir, das heißt Claudia und Andreas Lutschewitz, bedanken uns herzlich fürs Zuhören und freuen uns über ein Feedback zu unserem Podcast sehr. Und wenn ihr Lust auf einen unserer Konzertvorträge habt, dann freuen wir uns über eine Kontaktaufnahme noch mehr. Mehr zu uns und unserem Podcast auf der Website von Andreas unter www.andreaslutschewitz.de oder auf unserer Podigee Landingpage zum Podcast www.töne-temperamente.podigee.io. A bientôt!